Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und dazu begrüßt sie Maike Albart und wir schlagen heute den Bogen von ganz privaten Verwicklungen eines Liebespaares in der Zeit der Wende bis zum Widerstand indigener Völker in den USA. Und dazwischen geht es dann noch um die Neigung, Leserinnen und Leser vor unliebsamen Vokabeln zu schützen und Romane gleich ganz umzuschreiben. Aber zuerst begeben wir uns in die Gesellschaft des Liebespaares des Jahrhunderts. So lautet der Titel von Julia Schochs neuem Buch, dem zweiten Teil einer an ihrem Leben entlang geschriebenen Trilogie. Julia Schoch wurde 1974 in Bad Saarow geboren. Sie war übrigens auch eine professionelle Rudersportlerin und als Steuerfrau im Vierer sogar DDR-Meisterin, hat später Germanistik und Romanistik studiert und ist dann Schriftstellerin geworden. Als Übersetzerin aus dem Französischen kennt man sie auch. Die Nobelpreisträgerin Annie Ernaux ist zentral für sie. Wiebke Poromka erklärt uns, was die erzählerische Anziehungskraft von Julia Schoch ausmacht und wie sie Realien literarisch in etwas anderes ummünzt.
Bereits der erste Teil von Julia Schochs als Trilogie angelegter Biografie einer Frau im vergangenen Jahr erschienen, war nicht nur ein offenkundig autofiktionaler Roman, sondern auch eine Reflexion über das Schreiben selbst. Ein einziger Satz setzte in das Vorkommnis ein Schreiben in Gang, mit dem die Erzählerin die eigene Vergangenheit und Gegenwart einer Revision unterzog. Im Vorgängerroman handelte es sich um einen abrupten Satz, einen, von dem die Erzählerin, eine Schriftstellerin, überrumpelt wird. Nach einer Lesung verkündet ihr eine in der Signierschlange anstehende unbekannte Frau:
»Wir haben übrigens denselben Vater.«
Dagegen scheint der Satz, mit dem das Liebespaar des Jahrhunderts beginnt, ein seit langem gewachsener Entschluss von Julia Schochs alter Ego zu sein.
Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist.
Natürlich ist das, was die Erzählerin verkündet, alles andere als einfach. Und natürlich ist damit noch längst nicht alles getan. Verwundert ob der Ungeheuerlichkeit, dass diese drei Wörter genügen sollen, um eine Partnerschaft mit zwei gemeinsamen Kindern nach drei Jahrzehnten zu beenden, wiederholt die Erzählerin sie ein ums andere Mal auf dem Papier als eine Art Probe oder als Experiment. Was geschieht, wenn dieser Satz auf das Narrativ vom Liebespaar des Jahrhunderts prallt? Eine Formel, die die Erzählerin lange bar jeder Ironie gedacht und gefühlt hat und die nun von Schmerz überlagert wird. In Anlehnung an eine Formulierung Stendhals, der das Verlieben als Kristallisationsprozess ins Bild setzt, heißt es bei Schoch:
Ist es nicht vielmehr so? Was sich über die Zeit anreichert, sind nicht die Kristalle der Liebe, es sind die Kristalle der Ernüchterung. Ich habe einen Wimpernschlag gebraucht, mich in dich zu verlieben und 30 Jahre, um Gründe dagegen zu sammeln.
In den zurückliegenden Jahren sind alle Versuche, über diese Liebe zu schreiben, gestockt und gescheitert. Erst im Moment des Bruchs bricht sich das Schreiben Bahn und mit ihm die Überprüfung der eigenen Erinnerung, der Abgleich ihrer Geschichte mit jener, die ihr Mann erlebt zu haben scheint. Ungleichzeitigkeiten tun sich auf. Während die Erzählerin den ersten gemeinsamen Sommer als unbeschwert und rauschhaft erinnert, mit übermütigen Fahrten in einem VW Jetta, wird ihr nun klar, was sie immer hätte sehen können, dass für ihn diese Monate aus anderen Gründen existenziell waren.
Du hattest deinen Vater gefunden. Er hatte Schlaftabletten genommen. Du hattest ihn dazu gebracht, sie wieder auszuspucken. In den Wochen und Monaten danach hast du dich um ihn gekümmert. Du hast ihn besucht, Termine bei Ärzten gemacht. Oft kamst du von ihm, wenn du mich besucht hast. Und manchmal bist du in irgendeine Klinik gefahren, wenn du am nächsten Tag gingst. Der braune VW Jetta gehörte ihm.
Mehr und mehr Fragen irritieren die Erinnerung. Warum hat er sie damals nicht bemerkt, als sie heimlich zu einem seiner Konzerte kam? Diffuse Kränkungen und Unsicherheiten konkretisieren sich. War er nicht sogar erleichtert, als sie abreiste, nachdem sie ihn während seines beruflichen Auslandsaufenthalts besucht hatte? Vielleicht wiegt schwerer noch als die möglicherweise ungleich verteilte Intensität des Erlebten die Erkenntnis, wie eng die Beziehung, die in der Nachwendezeit zwischen diesen beiden jungen Studierenden aus dem Osten begann, mit der Zeitgeschichte verzahnt war. Wie angewiesen die Erzählerin auf jemanden war, der durch seine verwandte Herkunft Stabilität in Zeiten des Umbruchs versprach.
Damals bewohnte ich eine kleine Wohnung in einer Plattenbausiedlung am Rande der Stadt. Die Wohnung lag im 6. Stock. Es war die Wohnung, in der ich auch die letzten Jahre meiner Jugend verbracht hatte, zusammen mit meinen Eltern. Aber zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits verschwunden, jeder in eine andere Richtung. Es gab keine Familie mehr.
Und so wird in das Liebespaar des Jahrhunderts private und Zeitgeschichte in und übereinander geblendet, ohne dass Julia Schoch sich zu apodiktischen Urteilen aufschwingen würde. In zurückgenommenem, mitunter beinahe beherrscht anmutendem Ton, der keinesfalls harsch, sondern durchlässig und fragil wirkt, verdeutlicht sie, wie die Zäsur des Jahres 1989 sich in Biografien eingeschrieben hat. Als Aufbruch, wie bei ihr, oder Bruch, wie beim Vater ihres Mannes, der eine Überdosis Schlaftabletten nahm. Oder als langsames Einknicken, wie bei ihrem eigenen Vater.
Plötzlich sind 30 Jahre vergangen und man denkt, das alles hat ihm offenbar den Boden unter den Füßen weggerissen. Als würde jemand in Zeitlupe über Jahre hinweg ausrutschen.
Schreiben meint bei Julia Schoch das Gegenteil von Ausrutschen. Da wird kein Boden weggezogen. Es wird Stück für Stück etwas manifestiert. Mehr als für die anfangs annoncierte Trennung gilt das für die eigene Klarheit.
Sagt Wiebke Poromka über Julia Schoch. Das Liebespaar des Jahrhunderts erschien bei DTV, 192 Seiten, 22 Euro. Vom ganz Privaten verlagern wir uns jetzt in den Bereich des Öffentlichen. Inzwischen ist beinahe jeder schon einmal über die Formel von der Cancel Culture gestolpert. Gemeint ist die Praxis des Ausschlusses oder Löschens. Und wie oft in Deutschland ist diese Bezeichnung aus den USA herübergeschwappt und wird häufig auch als Kampfbegriff verwendet. Aber wie ist es eigentlich? Gibt es wirklich mehr Sprechverbote? Droht vielleicht so etwas wie ein betreutes Lesen oder gar Denken? Oder reagieren viele einfach sensibler auf Rassismus und Sexismus? Der Hansa Verlag hat verschiedene Autoren eingeladen, über genau diese Fragen nachzudenken. Entstanden ist daraus die Anthologie Canceln, ein notwendiger Streit, mit Beiträgen von bekannten Publizisten und Schriftstellerinnen, darunter Mitu Sanyal, Ijoma Mangold und Daniela Striegel. Holger Heimann stellt das Buch vor.
Sind jungen Leserinnen und Lesern Worte wie fett, verrückt und hässlich heute noch zumutbar? Nein, befand unlängst der britische Puffin Verlag. Er strich die Zuschreibungen in den Kinderbuchklassikern von Roald Dahl oder ersetzte sie durch weniger abwertende Begriffe. Die Änderungen in Büchern wie Charlie und die Schokoladenfabrik und Mathilda fügen dem hitzigen Streit über kulturelle Sensibilität und Kunstfreiheit ein weiteres Kapitel hinzu. Auf der einen Seite befinden sich dabei jene, die vor allem junge Leserinnen und Leser vor kulturellen, ethnischen und geschlechtsspezifischen Stereotypen schützen wollen. Auf der anderen Seite stehen die Gegner solcher Eingriffe, die um die literarische Überlieferung fürchten, wenn die Literatur vergangener Tage an die Empfindlichkeiten der Gegenwart angepasst wird. Das jüngste Scharmützel der Cancel-Debatte hat keinen Eingang in den Band »Canceln – ein notwendiger Streit« finden können. Dafür ist es zu aktuell. Die Fragen aber, die anlässlich der geänderten Dahl-Neuausgaben aufgeworfen werden, beschäftigen auch die Autorinnen und Autoren des sehr lesenswerten Debattenbuches. Im kurzen, vom Hansa-Lektorat verfassten Vorwort wird das umkämpfte Feld umrissen.
Ist das Canceln von Literatur grundsätzlich falsch? Manchmal notwendig? Immer richtig, wenn es dem richtigen Ziel dient? Auch wenn die hitzig eskalierenden Diskussionen bisweilen einen anderen Eindruck vermitteln, pauschale Antworten auf solche Fragen sind bei genauerer Betrachtung kaum möglich. Zu wichtig ist der Kontext, zu wichtig sind die inneren Zusammenhänge und Zwischentöne, zu wichtig ist die Einbettung des jeweiligen Werkes in die gesellschaftliche Realität seiner Entstehung und seiner Rezeption.
Eben dies leistet das Buch, das vor allem den Umgang mit Literatur in den Fokus nimmt. Zusammenhänge werden herausgearbeitet und Zwischentöne nicht unterschlagen. Die Autorinnen und Autoren blicken auf unterschiedliche Phänomene und Ausprägungen der Cancel Culture. Außerdem vertreten sie ein großes Spektrum von Positionen. Sie reichen von der Diagnose eines toxischen Meinungsklimas bis hin zu Beschwichtigungen der Art, nichts ist gecancelt, alles ist möglich. Allgemeinere Überlegungen wechseln mit spezifischen Betrachtungen. Der Publizist Ichoma Mangold gibt Grundlegendes zu bedenken.
Hinter der Cancel Culture steckt die seltsame Vorstellung, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn nur noch das Richtige und Gerechte gesagt würde, nicht mehr das Falsche und Verwerfliche. Auf keinen Fall dürfe man dieser oder jener fragwürdigen Position eine Bühne geben.
Dass sich unlängst am Kinderbuchautor Roald Dahl ein neuer Streit entzündet hat, ist kein Zufall. Welche Wörter in Kinderbüchern getilgt werden sollten oder nicht, wird seit Beginn der 2010er Jahre mal mehr, mal weniger aufgeregt diskutiert. Die Auseinandersetzung um Literatur für den Nachwuchs ist so etwas wie die Keimzelle der Cancel-Debatten in Deutschland. In der Essaysammlung beschäftigen sich allein 5 der insgesamt 12 Beiträge mit Kinder- und Jugendbüchern. Die Publizistin Mitu Sanyal hat nichts dagegen, dass Texte nachträglich, also auch posthum, weiter lektoriert werden. Aber zugleich verteidigt sie Kinderbuchklassiker wie die von Enid Blyton gegen radikale Löschungsideen. Der Journalist Johannes Schneider sieht das mit Blick auf die Pippi-Langstrumpf-Titel von Astrid Lindgren ähnlich.
Schließlich kann man auch und immer wieder fragen, welche Rassismus- und Sexismus-sensiblen Neuerscheinungen es denn gibt, die ähnlich mächtige literarische Welten erschaffen und diese unbeschreibliche Lust wecken, fiktionalen Charakteren durch ihre so ganz anderen Leben überall hin zu folgen.
Was für andere erträglich ist oder nicht, das ist eine heiß diskutierte Frage, nicht nur in Bezug auf junge Leserinnen und Leser. Soll nur noch vom N-Wort die Rede sein, wenn etwa bei Mark Twain oder Joseph Conrad Neger steht? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel hält grundsätzlich nichts davon, das offene Gespräch mit dem Hinweis auf die Befindlichkeiten bestimmter Gruppen oder eine subjektive Betroffenheit zu verweigern.
Als verletzend, traumatisierend, unsensibel, inkorrekt, strukturell sexistisch und rassistisch gebrandmarkte Texte sollen nicht zur Diskussion gestellt und einer öffentlichen Kritik unterzogen werden. Man will sie weghaben. Diese Denkweise ist paternalistisch, undemokratisch, ja mittelalterlich.
Die einzelnen Beiträge antworten nicht unmittelbar aufeinander. Und doch stehen sie in einem Spannungsverhältnis. Gerade die Vielzahl unterschiedlicher Sichtweisen führt zu einem nuancierten Gesamtbild. Es gibt argumentative Schnittmengen, aber ebenso deutlich sind immer wieder auch scharfe Kontraste. Eben das macht nicht zum geringen Teil den Reiz dieses Bandes aus, der verdeutlicht, dass die Debatten über Literatur zugleich Debatten über gesellschaftliches Bewusstsein sind. Das Buch zeigt nicht zuletzt, bis zu der Gelassenheit, die sich manche wünschen, ist es noch ein weiter Weg.
Sagt Holger Heimann über Canceln ein notwendiger Streit. Florian Kessler, Jo Ländle und andere haben den Band herausgegeben, erschien bei Hansa, 224 Seiten, 22 Euro. Von den innerdeutschen Debatten geht es jetzt in die USA und zwar in die Vergangenheit. Zeiten der Auflehnung, so lautet der Titel einer Chronik über den indigenen Widerstand in den USA. Der Schweizer Historiker Aram Mattioli, Professor an der Universität Luzern, hat sich ausführlich mit der Geschichte dieser verschiedenen Gruppen befasst und er porträtiert auch einige der herausragenden Figuren. Ich habe mit Aram Mattioli in Luzern telefoniert und wollte von ihm wissen, was ihn am indigenen Widerstand fasziniert hat.
Also ich glaube, dass man sicher feststellen kann, dass wir sehr wenig vorher wussten über die Geschichte der First Peoples im 20. Jahrhundert und dass auch für die amerikanische Mehrheitsgesellschaft das eine unsichtbare Gruppe von Menschen war. Und für mich Faszinosum bestand darin, dass man eben zeigen kann, dass sie nicht nur Opfer der amerikanischen Politik gewesen sind, sondern sich sehr früh schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges zu wehren begonnen haben und ganz originelle Formen des Widerstands, des Widersetzens ausgebildet haben, die mich eben fasziniert haben, weil man auch mit Selbstzeugnissen arbeiten konnte.
Welche Widerstandsformen gab es denn, Aram Mattioli? Viele Völker wurden ja in sehr viel kleinere Reservationen gezwungen als die Gebiete, die sie vorher besessen haben.
Also es gibt ein ganzes Spektrum von Widerstand. Mir ist aufgefallen, dass eben neben Texten und Reden auch Songs eine ganz große Rolle spielen, dann vor allem in den 60er und 70er Jahren, als es indigene Protestbands gab, auch so eine Songwriterin wie Buffy Saint Marie. Aber man muss sich eben diesen Widerstand auch so vorstellen, dass Indigene, die gebildet waren, nach Washington an Hearings gingen und dort für ihre Anliegen gekämpft haben.
Spielte da eigentlich auch das Völkerrecht dann eine Rolle für diesen indigenen Widerstand?
Ja, also in Teilen schon, weil es gibt frühe Beispiele, wo geguckt wurde, was international diskutiert wird mit völkerrechtlichen Figuren. Und da wurde dann eben auch versucht, das anzuwenden auf die Lage der Indigenen in den USA, indem man zum Beispiel eben mit dem Selbstbestimmungsrecht zu argumentieren begann, schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges, und eben die Behauptung stark machte, dass die Indigenen in den Reservationen eben eigene Nationen sind, die ein Recht auf selbstbestimmte Entwicklung haben, und zwar in jeder Beziehung, weil die Reservationen nichts anderes waren als innere Kolonien der USA.
Das müssen Sie uns noch ein bisschen erklären, Aram Mattioli, diese inneren Kolonialstaaten, das ist eine Formulierung, die Sie auch verwenden. Was bedeutet das genau?
Also das ist eine Überlegung von Robert Thomas, ein indigener Soziologe aus den 50er und 60er Jahren, der eben die amerikanische Entwicklung so gefasst hat, dass es ein interner Kolonialismus gewesen ist, der zur Unterwerfung der indigenen Gemeinschaften geführt habe und eben die Reservation so etwas wie interne Kolonien war, weil das eben die Institution gewesen ist, über die die Fremdbestimmung dann ganz stark über diese Völker ausgeübt wird.
Sie sprechen von bleierner Bevormundung, so lautet Ihre Formulierung. Ließ sich die denn insgesamt inzwischen doch durchbrechen?
Ja, ich glaube schon, dass über eben diesen kontinuierlichen Widerstand und dann vor allem über die Red Power Zeit, also die 60er und 70er Jahren, es zu Änderungen, zu Verbesserungen gekommen ist, auch zu staatlichen Eingeständnissen, dass man mit vielem falsch gelegen ist. Aber die Situation in vielen Reservationen ist natürlich nach wie vor nicht besonders gut. Die American Indians sind nach wie vor eben jene Gruppe, die in den USA die höchste Armutsrate hat, auf den nationalen Durchschnitt gesehen. Von dem her ist die Situation nicht so, wie man das sich erhoffen würde. Aber ohne diesen Widerstand wäre es garantiert schlechter.
Nun könnte man ja annehmen, dass es heute angesichts der Naturkatastrophen, der klimatischen Veränderungen auch eine größere Wertschätzung geben könnte, dieses anderen Verhältnisses zur Natur, das die First People besitzen. Ist Ihnen da auch eine neue und andere Bewertung aufgefallen dieser indigenen Völker?
Das ist schon so, dass in Teilen der amerikanischen Gesellschaft natürlich genau dieser Aspekt immer wichtiger geworden ist seit den 1960er Jahren. Parallel zur fortschreitenden Zerstörung der amerikanischen Umwelt und dass die Indigenen so eine Beispielfunktion bekommen haben, eben also für ein naturnahes Leben einerseits, aber auch eben für andere Formen von Umgang mit Ressourcen, mit Ressourcenabbau. Und das ist eine Entwicklung, die sicher sich zugespitzt hat in den letzten 30 Jahren.
Vielen Dank, Aram Mattioli, für den Einblick in die Geschichte des indigenen Widerstands.
Ich danke Ihnen, gerne geschehen.
Der Band von Aram Mattioli liegt vor bei Klett-Cotta, 464 Seiten für 28 Euro. Man kann viele Geschichten über bekannte und weniger bekannte Aktionen entdecken. In Forschung aktuell geht es heute um geklonte Haustiere, fast ein Romanthema. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.